das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Israel und die Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad haben ihre Kämpfe eingestellt. Eine gestern Abend von Ägypten vermittelte Waffenruhe hält bislang. Die Grenzübergänge in den Gazastreifen sind wieder geöffnet. Dort hatte Israel bei Luftangriffen in den vergangenen Tagen zwei Dschihad-Anführer getötet. Dabei kamen nach palästinensischen Angaben auch mehr als 40 Zivilisten ums Leben. Militante Palästinenser wiederum hatten mehr als 1000 Raketen auf Israel abgefeuert.
Gaza-Stadt heute Mittag. Nach 3 Tagen Ausnahmezustand tasten sich die Menschen zurück in den Alltag. Erstmals seit Freitag fliegt Israel keine Angriffe gegen die Terrororganisation Islamischer Dschihad in Gaza. Diese schießt erstmals keine Raketen von hier in Richtung Israel. Als wir hörten, dass es eine Feuerpause gibt, waren wir glücklich. Auch wenn wir um die Wunden und die Toten trauern, ich war froh, als sie den Waffenstillstand ausriefen. Gestern Abend um 22:30 deutscher Zeit war dieser in Kraft getreten. Vor allem der Vermittlung Ägyptens sei er zu verdanken, heißt es von beiden Seiten. In Teheran im Iran zeigt sich der Chef des Islamischen Dschihad zufrieden. Man habe vereinbart, dass ein Führungsmitglied aus israelischer Haft entlassen werden soll. Seine Organisation habe gesiegt und sei stärker als zuvor. Auch Israel sieht mit der Militäraktion der vergangenen Tage alle Ziele erreicht. Das gezielte Töten zweier hochrangiger Anführer des Islamischen Dschihad habe diesen geschwächt, sagt Premierminister Lapid vor wenigen Minuten. Ich möchte mich auch an die Bürger in Gaza wenden. Es gibt einen anderen Weg. Wir wissen uns zu verteidigen gegen alle, die uns bedrohen. Aber wir wissen auch, wie wir euch Arbeitsplätze und ein Leben in Würde anbieten, all denen, die mit uns in Frieden leben wollen. Inzwischen hat Israel auch die beiden Grenzübergänge zum Gazastreifen wieder geöffnet. Lkw liefern wieder Benzin und Güter dorthin. Und in den israelischen Städten ist der Alltag zurück, nach 3 Tagen Raketenalarm. Auf beiden Seiten sind die meisten Menschen erstmal erleichtert. Die Gefahr einer weiteren Eskalation ist vorerst gebannt. Laut Beobachtern auch deshalb, weil die in Gaza regierende Hamas den Islamischen Dschihad militärisch nicht unterstützt hat. Aber der grundlegende Konflikt zwischen Israel und den bewaffneten palästinensischen Gruppen im Gazastreifen, der bleibt.
Der US-Senat hat milliardenschwere Investitionen in den Klimaschutz und für den Sozialbereich beschlossen. Ein entsprechendes Gesetzespaket wurde gestern mit den Stimmen der Demokraten verabschiedet. Die Zustimmung gilt als ein wichtiger Erfolg für Präsident Biden, auch wenn er sich mit seinem ursprünglichen Programm in Billionenhöhe nicht durchsetzen konnte. Trotzdem ist es das größte Klimapaket der US-Geschichte. Als nächstes stimmt darüber das Repräsentantenhaus ab, wo die Demokraten eine knappe Mehrheit haben.
Weite Teile Kentuckys unter Wasser. Nach Starkregenfällen haben vor einer Woche mindestens 37 Menschen dort ihr Leben verloren. Weiterer Regen ist angekündigt. Extreme Wetterereignisse in den Vereinigten Staaten unübersehbar. Präsident Biden besucht heute die zerstörten Gebiete. Im Gepäck hat er nicht nur akute Hilfszusagen, sondern auch das neue Gesetzespaket im Kampf gegen den Klimawandel. Denn nach einem zähen Verhandlungsmarathon hat der Senat ein 740 Milliarden Dollar schweres Klima- und Sozialpaket gebilligt. Ich stimme für das Gesetz und damit ist es verabschiedet. Jubel bei den Demokraten. Das Gesetzespaket sieht vor, Klimaschutz und Energieversorgung durch Investitionen in erneuerbare Energien und E-Mobilität, bessere Gesundheitsversorgung von Senioren durch die Deckelung des Eigenanteils bei Medikamenten, den Abbau von Staatsschulden und 15% Mindeststeuer für große Unternehmen, um das Paket zu finanzieren. Biden wollte ursprünglich bis zu 2 Billionen Dollar in Klimaschutz und Soziales stecken. Der jetzt erreichte Kompromiss rettet seine Reformpläne. Dieses Gesetz wird die Vereinigten Staaten sehr nah an die versprochenen Ziele einer Halbierung der Treibhausgasemissionen bis 2030 im Vergleich zu 2005 bringen. Analysen zeigen, dass wir so immerhin 45% erreichen können. Das ist sehr wichtig. Die Botschaft: Die Vereinigten Staaten wollen ein verlässlicher Partner sein, bei den Klimazielen von Paris. Die Demokraten haben mehr als 18 Monate um dieses Gesetzespaket gerungen, mussten auch gegen harte Widerstände in den eigenen Reihen kämpfen. Die Einigung jetzt ist ein wichtiger Etappensieg für Präsident Biden. Damit kommt er seinen klimapolitischen Zielen ein großes Stück näher.
Im Osten der Ukraine wird weiter schwer gekämpft. Wie die ukrainischen Streitkräfte mitteilten, wurden in der Region Donetsk mehrere russische Angriffe abgewehrt. Zudem habe man im Süden erneut eine strategisch wichtige Brücke über den Fluss Dnipro bombardiert, um den Nachschub für die russischen Truppen zu stören. Unabhängig überprüfen lassen sich diese Angaben nicht. Unterdessen ist die Sorge um das umkämpfte Atomkraftwerk Saporischschja weiter groß.
Bilder des russischen Verteidigungsministeriums. Sie sollen die Folgen von Raketenangriffen auf das ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja zeigen, das seit März von russischen Truppen besetzt ist. Russland macht die Ukraine für die Angriffe verantwortlich. Gegen 12.40 Uhr gestern beschossen ukrainische Einheiten der 44. Artilleriebrigade das AKW Saporischschja aus der Nähe von Maganetz am gegenüberliegenden Ufer des Kachowka-Stausees. Eine Hochspannungsleitung sei beschädigt worden. Heute Morgen hatte Russland zunächst mitgeteilt, der Betrieb laufe wieder normal. Am Mittag dann die Information, die Stromproduktion sei nun gedrosselt worden. Der Betreiber der ukrainischen Kernkraftwerke beschuldigt Russland, das Kraftwerk angegriffen und vermint zu haben. Präsident Selenskyj fordert die internationale Gemeinschaft auf, lautstark zu reagieren. Keine Nation der Welt kann sich sicher fühlen, wenn ein terroristisches Land ein Atomkraftwerk angreift. Gott bewahre, dass etwas Irreparables passiert und niemand wird den Wind aufhalten, der die radioaktive Verseuchung verbreitet. Die Vereinten Nationen warnen mit deutlichen Worten. Jeder Angriff auf ein Kernkraftwerk ist selbstmörderisch und ich hoffe, dass diese Angriffe aufhören werden. Russland verweigert der Internationalen Atomenergiebehörde bislang den Zugang zum Kraftwerk. Deren Generalsekretär Grossi hatte am Wochenende vor einer sehr realen Gefahr einer Atomkatastrophe gewarnt.
Wie sicher ist das Atomkraftwerk in Saporischschja? Antworten auf diese und weitere Fragen rund um Reaktorstandorte in der Ukraine finden Sie bei uns auf tagesschau.de. Erstmals seit Beginn des russischen Angriffskrieges hat ein Schiff mit ukrainischen Getreideexporten seinen Zielhafen erreicht. Die Polarnet mit 12.000 Tonnen Mais an Bord legte im türkischen Hafen von Derinje an. Nach dem internationalen Abkommen zur Ausfuhr ukrainischen Getreides sind insgesamt 8 Schiffe ausgelaufen. Das erste von ihnen, die Razzoni, ankert vor der Türkei und ist auf der Suche nach einem neuen Käufer für seine Ladung. Entgegen vorheriger Ankündigungen setzt China seine umstrittenen Militärübungen vor Taiwan fort. Laut dem Militär sind unter anderem Anti-U-Boot-Einsätze geplant. China wolle die taiwanischen Unabhängigkeitskräfte bestrafen, heißt es in einer Erklärung Pekings. Taiwans Außenministerium verurteilte die neuen Manöver. China schüre absichtlich Krisen und provoziere weiter. Eigentlich hatte Peking angekündigt, die Militärübungen gestern zu beenden. US-Außenminister Blinken ist bei seinem Besuch in Südafrika mit seiner Amtskollegin Pandor zusammengetroffen. Dabei betonte er die gute Zusammenarbeit und strategische Partnerschaft beider Länder. Blinken zufolge spielt Südafrika in den Bereichen Wirtschaft, Gesundheit, Klimaschutz und Sicherheit in der Region eine große Rolle. Seine Reise ist Teil der neuen US-Strategie, die darauf abzielt, dem Einfluss Chinas und Russlands in Afrika entgegenzuwirken. Morgen reist er weiter in die Demokratische Republik Kongo und nach Ruanda. Altkanzler Schröder kann vorerst Mitglied der SPD bleiben. Eine Schiedskommission entschied, dem 78-Jährigen könne kein Verstoß gegen die Parteiordnung nachgewiesen werden. Damit gäbe es auch keine Grundlage für eine Rüge oder gar einen Parteiausschluss. Gegen die Entscheidung ist Berufung möglich. Der Altkanzler ist wegen seines Engagements für russische Staatskonzerne und seiner Nähe zu Präsident Putin massiv in die Kritik geraten. In seiner Partei gilt er nach Einschätzung vieler Sozialdemokraten als weitestgehend isoliert. Wenige Tage nach ihrem Rückzug vom ARD-Vorsitz ist Patricia Schlesinger auch als RBB-Intendantin zurückgetreten. Damit zog die Journalistin die Reißleine angesichts immer neuer Vorwürfe um Vetternwirtschaft und Privilegien. Die 61-Jährige spricht von Diffamierungen. Inzwischen ermittelt auch die Berliner Staatsanwaltschaft wegen eines Anfangsverdachts auf Untreue und Vorteilsnahme. Der RBB-Rundfunkrat hat heute in einer Sondersitzung über den Fall beraten.
Der Druck auf Patricia Schlesinger wurde offenbar zu groß. Gestern Abend trat sie von ihrem Posten als RBB-Intendantin zurück, nachdem sie bereits in der vergangenen Woche den ARD-Vorsitz niedergelegt hatte. Sie zieht damit die Konsequenzen aus den zahlreichen Vorwürfen, die gegen sie erhoben werden. Beraterverträge für das geplante neue Medienhaus scheinen in engem Zusammenhang mit Aufträgen für ihren Ehemann zu stehen. Kritisiert werden auch zu hohe Ausgaben, zum Beispiel für Umbaumaßnahmen in der Chefetage im RBB-Gebäude sowie die Art der Beschaffung ihres Dienstwagens. Das alles soll nun aufgearbeitet werden.
Wir werden dafür sorgen, dass alles, was Gegenstand der Berichterstattung in den vergangenen Wochen über Intendantin und RBB zur Sprache kam, dass das lückenlos aufgeklärt wird. Und ich möchte aber besonders betonen den Blick nach vorne. Es soll eben so sein, dass die Menschen wieder über unsere Produkte reden und nicht über irgendwelches Gebaren, was hier zu Kritik Anlass gegeben hat.
Der RBB-Rundfunkrat beriet am Nachmittag darüber, wie das verloren gegangene Vertrauen in den RBB wieder gewonnen werden kann.
Ich glaube, dass es eine mühselige, lange Arbeit ist. Vertrauen ist nicht einfach einzufordern, sondern das heißt, dass wir jetzt alle hart daran arbeiten müssen, dass die Menschen in diesem Land, aber dass auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder sich gern mit diesem Laden RBB identifizieren und dass er seine Aufgabe wahrnimmt, die er hat, nach außen zu berichten, was in diesem Land, was in der Welt passiert und nicht über sich selbst Problemfälle zu berichten. Also das wird die Aufgabe der Zukunft sein.
Die Staatsanwaltschaft Berlin hat Ermittlungen aufgenommen wegen des Verdachts der Untreue und der Vorteilsnahme. Patricia Schlesinger hat stets alle Vorwürfe zurückgewiesen. Ihren Rücktritt hat sie damit begründet, dass nicht mehr die journalistischen Leistungen des RBB im Vordergrund stünden, sondern mögliche Verfehlungen ihrer Person.
Weil der Rhein immer weniger Wasser führt, ist die Schifffahrt zunehmend beeinträchtigt. Hitze, Sonne, vor allem aber ausbleibender Regen lassen die Pegelstände sinken. Frachtschiffe können nur noch einen Bruchteil ihrer Kapazität nutzen. Der Rhein zählt zu den verkehrsreichsten Wasserstraßen der Welt. Besonders angespannt ist die Situation derzeit in Kaup bei Koblenz. Hier ist der Rhein nur noch 1,66 Meter tief. Nicht viel besser sieht es flussaufwärts in Bingen aus.
Spazieren gehen im Rhein, nicht am Rhein. Steine und viel Kies, wo sonst Wasser fließt. Am Mäuseturm bei Bingen ließe es sich an einer Stelle sogar hinüberlaufen, wenn das nicht verboten wäre. Aus der Luft zeigen sich die Folgen des Niedrigwassers deutlich. Mehr Sandbänke als sonst und dabei wird es wohl auch erstmal bleiben.
Analog der niedrigen Wasserstände ist die Befahrbarkeit des Rheines eingeschränkt. Die Transportkapazität der Binnenschifffahrtsflotte ist entsprechend niedriger. Und das heißt also auch, dass alle diejenigen, die mit Gütern und Dienstleistungen von der Wasserstraße her rechnen, kalkulieren, entsprechend geringere Versorgungsmöglichkeiten haben.
Das betrifft auch Rohstoffe für die Industrie. Die Produktion der BASF ist nach Unternehmensangaben aktuell nicht beeinträchtigt. Der Chemiekonzern kann das für die kommenden Wochen aber nicht komplett ausschließen. Eine weitere Folge des Niedrigwassers? An Häfen entlang des Rheins, wie hier in Ludwigshafen, stauen sich die Container. Schon seit Wochen berichten Binnenschiffer, sie könnten ihre Schiffe nicht mehr voll beladen.
Das heißt, dass wir bei jeder Auftrag, den wir annehmen, gucken müssen, wie viel Wasser haben wir noch im Mittelrheintal. Hauptsächlich ist es so der Knackpunkt für uns. Lorelei, da sind ein paar Stellen, da müssen wir eben drüber. Was eben viele nicht wissen, wenn wir auf Wasserstand fahren, dann reden wir hier zwischen 10 und 30 Zentimeter Wasser, die noch unter dem Schiff sind, an den flachsten Stellen.
Wegen der Niedrigwasserproblematik plant der Bund eine Vertiefung des Rheins. Erste Testbohrungen im Mittelrheintal haben stattgefunden. In den kommenden 10 Jahren soll die Fahrrinne an mehreren Flachstellen um 20 Zentimeter vertieft werden.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 9. August.
Hoher Luftdruck bestimmt unser Wetter, dabei strömt meist trockene Luft zu uns. Im Norden und Osten mischt sich feuchtere Luft von der See dazu. Die Nacht verläuft meist sternklar, über den Norden und Nordosten ziehen ab und an Wolken. Am Tag vor allem im Westen und Süden viel Sonne und kaum Wolken. Im Norden und Osten wechseln Sonne und einige Quellwolken einander ab. In der Nacht 17 Grad auf einigen Schwarzwaldhöhen, 6 Grad im Vogtland. Am Tag 21 Grad an der nordfriesischen Küste und 32 Grad am Oberrhein. Am Mittwoch sonnig, ein paar Quellwolken, vor allem im Osten, bis 32 Grad. Ähnliches Wetter am Donnerstag. Auch am Freitag viel Sonnenschein, im Osten und Südosten mehr Quellwolken und einzelne Schauer oder Gewitter möglich.
Um 21.45 Uhr haben wir diese Tagesthemen. Was bedeutet die Affäre um die zurückgetretene RBB-Intendantin für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Helge Fuß im Gespräch mit dem Medienjournalisten Stefan Niggemeier. Und was kommt nach dem Waldbrand? Wie sich Flora und Fauna aus der Asche erheben? Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.